Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Rebecca.
Hallo Martina, wie geht's dir?
Ja, also im Moment nicht so gut. Ich habe ziemliche Probleme mit meinem Morbus Crohn. Also ich habe einen so starken Schub gehabt, wie ich das Jahrzehnte nicht hatte.
Wahnsinn.
Es war so schlimm. Also ich hatte nur noch Bauchschmerzen, Fieber und alles Mögliche. Und es hat nichts geholfen. Also selbst Cortison nicht. Es hat gar nichts geholfen. Und der Arzt, der war auch schon ganz verzweifelt, wollte mich ins Krankenhaus schicken. Aber ich habe erstmal eine Krankenhausphobie.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, mein Immunsystem ist so geschwächt und wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst, dann kriegst du da noch entweder Rotaviren oder Corona oder sonst irgendetwas.
Ja.
Und da habe ich gedacht, nee, das machst du nicht, ne?
Zu Hause fühlt man sich ja auch einfach am wohlsten, da kann man sich am besten erholen, das ist einfach so.
Ja, dann habe ich Cortison hochdosiert als Infusion gekriegt und ja, und dann ist es auch besser geworden. Und jetzt kriege ich halt ein neues Medikament und ich glaube, dass das auch anschlägt und bin jetzt mit meinem Cortison fast durch. Also diesen Donnerstag.
Immerhin.
Donnerstag ist die letzte Dosis und dann hoffe ich mal einfach, dass das alles gut wird.
Ja, das glaube ich. Und dann konntest du wahrscheinlich jetzt auch in der Zeit komplett nicht arbeiten und warst dann ans Bett gefesselt.
Ja, also zumindest auf die an der Couch.
Ja.
Also ich war lange 5 Wochen krankgeschrieben und bin jetzt aber wieder arbeiten. Und aber es hat mich wirklich viel Kraft gekostet. Also immer noch brauche ich meine Auszeiten, meine Sofastunden. Also abends bin ich so kaputt, also um 9:30 liege ich im Bett.
Kenne ich. Ich arbeite ja in einem sehr stark belasteten Beruf. Ich bin ja im Kindergarten und ich habe halt die ganze Zeit hin und her überlegt, was ich denn an meinem Leben jetzt noch verändern kann, um weniger Stress zu haben. Und dann habe ich entschieden, dass ich meine Arbeitsstelle kündige. Und ich wusste aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, wann meine neue Reha genau sein würde. Und jetzt ist es so, dass ich praktisch bei der einen Arbeitsstelle aufhöre, am nächsten Tag in die Reha fahre für 3 Wochen und dann habe ich noch kurze Winterferien und dann starte ich in der neuen Kita.
Ja, super, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Ja, ich bin auch schon sehr erfreut, weil ich dann tatsächlich Englisch arbeiten werde mit den Kindern.
Cool.
Und ja, das ist eine Herausforderung und es ist aber auch eine Möglichkeit, mit der Sprache einfach auch noch mehr in Verbindung zu sein, als sowieso schon. Und ja, das war aber auch keine einfache Entscheidung, denn ich habe noch nicht ganz geklärt final, wie transparent ich das dann in der neuen Arbeitsstelle mache, dass ich ja das Lars-Syndrom habe und die dann nicht alle denken, die sitzt bestimmt am Handy auf der Toilette. da habe ich mir jetzt schon mal ein paar Gedanken dazu gemacht und ich habe doch die Entscheidung getroffen, dass ich da mit offenen Karten spielen werde und der Betriebsarzt, der weiß das auch schon, ist lustigerweise auch gleichzeitig ein Kindergartenvater. Also sein Kind geht in meine Einrichtung und er kann das aber trennen und hat auch wirklich Hut abgesagt und freut sich einfach, dass ich dazukomme. Und ja, ich schaue einfach mal, was das neue Jahr so bringt in der Hinsicht.
Ja, toll. Also dann hast du ja im neuen Jahr viel vor.
Auf jeden Fall, aber auch noch im Alten mit der Reha in Bad Oeksen.
Mhm.
Also wenn ihr die Folge hört, da bin ich schon in der Reha, so kann man so sagen. Genau, weil ihr wahrscheinlich das ja im Dezember hört und dann bin ich schon voll dabei und guck mal, was man mit dem Lars denn dann noch so anstellen kann, damit es besser ist. Weil ich für mich einfach gemerkt habe, ich kann jetzt nicht langfristig das mit den Medikamenten in Schach halten. Denn es gibt immer noch so Ausweicher, wo das dann einfach nochmal einen schlechten Tag gibt und dann hilft auch keine Tablette, da hilft auch kein Anti-Durchfall-Medikament, weil es ist halt einfach eine chronische Darmerkrankung, so wie Colitis oder wie Morbus Crohn und ich habe halt mich da jetzt ganz gut drin belesen und das ist auch nicht mehr heilbar. Und die Alternative, die ich da habe, ist eigentlich nur noch die Irrigation oder die Stoma-Anlage. Und
ist es nicht heilbar?
Also nein, das Lahr-Syndrom ist nicht heilbar, weil das ja damit zusammenhängt, wo die Naht sitzt. Also das Reservoir des Enddarms, das fehlt ja. Und dadurch, dass meine Naht direkt hinterm Schließmuskel sitzt, hätte man in der Regel auch keine Rückverlagerung gemacht. Ich habe bis heute auch noch keine eindeutige Begründung, warum man bei mir doch rückverlagert hat, einfach nur, weil die Naht gehalten hat. Denn alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die vielleicht vor 10 Jahren ihre Darmkrebserkrankung hatten, die hatten gar keine Wahl. Das war dann für die einfach ganz klar, das Stoma ist jetzt für immer. Und man hat mir halt heute gesagt, jetzt ist die Medizin weiter fortgeschritten und jetzt könnte man das versuchen. Nur der Alltag ist ja dann eben so, dass ich ohne das Medikament auf natürlichem Wege meinen Stuhl gar nicht mehr eingedickt haben kann. Also das ist jetzt gar nicht bei mir primär das Problem, dass ich das dann nicht anhalten kann oder so, sondern dieses ständige Gefühl zu haben, man muss mal wieder los und es muss auch schnell gehen. Und das ist das Unangenehme. Und je dünner das ist, dann ist die Chance, das eben zu halten, auch kleiner. Hm. Und ich habe alle möglichen natürlichen Dinge probiert, wie Flohsamenschalen oder Heilerde und was es nicht alles gibt. Und nur mein Antidepressivum hat wirklich dafür gesorgt, dass mein Stuhlgang eingedickt ist. Und jetzt habe ich aber halt auch mal gegenteilige Tage, dass das eben auch teilweise dann schon fast zu dick ist und ich aufpassen muss, dass ich genug trinke und dass das dann alles weich bleibt. Also es gibt halt beide Seiten.
Mhm.
Gibt halt irgendwie kein Optimum mehr. Aber das wünschen wir uns ja eigentlich alle. Und ja, da deshalb erzähle ich das ja hier immer so offen. Also dass das so ist. Im vergangenen Jahr habe ich tatsächlich auch gutes Feedback bekommen. Ich glaube, du auch, ne? Dass
ja.
das ganz wichtig ist, dass wir Locus machen. Und auch alle Gäste, die wir getroffen hatten, die waren uns alle irgendwie sehr gut besonnen und haben sich alle gefreut über uns. Also ich hatte nie irgendwie das Gefühl, einer wollte mit uns nicht sprechen.
Genau.
Weil sonst hätte das ja, glaube ich, auch gar nicht so viel Sinn gemacht. Und hast du da jemanden, wo du sagen würdest, die Person oder die Folge ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, auf jeden Fall kann ich jedem, der vor einer Stoma-Rückverlagerung steht, auch nochmal die Folge mit der Carmen ans Herz legen. Das war doch auch sehr eindrucksvoll.
Ja, das stimmt.
Die hat sich ja auch getraut, mit dem Zug anzureisen zu unserem Austauschtreffen.
Trotz Lahr-Syndrom.
Ja. Also ich habe sie danach nochmal getroffen. Sie hat gesagt, ja, aber sie würde es nicht nochmal machen. Also sie wird nicht nochmal mit dem Zug fahren, weil die Zugtoiletten so schrecklich sind.
Ja, vor allen Dingen, also wenn du da nur mal eben kurz Urin lassen musst, ist es ja auch schon unangenehm. Aber wenn du da halt länger drin bleiben musst, ist es wirklich eigentlich nicht schön.
Genau.
Also dafür, dass wir ja doch sehr moderne Züge haben,
ja,
sind die Toiletten irgendwie nicht modernisiert.
Ja.
Ich habe gerade noch mal für euch geguckt, die Folge mit der Carmen, das war die Folge 8.
Ah ja.
Genau, damit man das dann noch mal nachhören kann. Also mir ist tatsächlich am meisten die Folge mit der Alisa Hühnerfeld im Kopf geblieben. Das war die Folge 13, warum hat die Kiwi das Abendessen überholt? Weil ich es großartig finde, wie man einfach vom Krankenbett und schwer krank sich dann auf den Weg macht und dann Ärzte selber aufklärt über die Wichtigkeit von Beckenbodentraining und dann auch noch ein Buch darüber schreibt.
Ja.
Und anderen dann vielleicht da auch noch detailliert über die Ausscheidungen berichtet oder woran man alles denken muss, wenn man Stomaträgerin ist. Also da kann ich auf jeden Fall nur nochmal meinen Hut ziehen, auch vor allen Gästen, die wir so in diesem Jahr hatten. Also die haben alle auf individuelle Art und Weise, finde ich, eine mutmachende Geschichte erzählt.
Ja, beeindruckend fand ich auch deinen zukünftigen Mann Marcel, der ja erzählt hat, wie das für ihn war, dass seine Freundin Darmkrebs bekommen hat, die Diagnose. Also es ist natürlich, wenn du, wie alt warst du, 29?
Ich war 28, ja.
Mit 28 rechnet man ja auch nicht damit, dass man Darmkrebs bekommt. Also da, selbst die Ärzte, glaube ich, sind da irgendwie etwas überfordert.
Ja.
Du musstest ja auch darum kämpfen, ne?
Das stimmt. Also ich sag immer so jetzt, also muss ich echt aufpassen, da so ein bisschen die Waage zu halten in meiner Hausarztpraxis, weil die wissen, dass die in dem Fall ein bisschen verfehlt haben, indem sie mich ein paar Mal eben mit einer Hämorrhoidensalbe und guten Worten nach Hause geschickt haben. Und ich habe zum Ende hin im Sommer 22 habe ich ja schon unterwegs, wenn ich irgendwie nur in der Stadt ein Stück Kuchen gegessen habe, schon gemerkt, ich schaffe das nicht mehr bis nach Hause. Ich muss jetzt hier im Hauptbahnhof sofort zu der Toilette gehen, weil wenn ich da jetzt nicht reingehe, ist es in der Hose. Und alleine so als erwachsener Mensch eben oder als junger Mensch dieses Gefühl zu haben, ich mache mir gleich in die Hose, ja, das kann man eigentlich keinem beschreiben, der das nicht selber erlebt hat, ne?
Ja, also wir werden auf jeden Fall, werde ich mich bemühen, mal im nächsten Jahr auch einen Arzt zu finden, der mit uns einen Podcast macht, weil Darmkrebs auch wirklich immer jünger wird.
Das stimmt, ja.
Und wir viele junge Betroffene haben, die einfach von den Hausärzten nicht ernst genommen wurden und dann, so wie du, mit einer Hämorrhoidensalbe wieder nach Hause geschickt wurden.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, vielleicht wäre da auch gerade ein Proktologe oder eine Proktologin ganz spannend, weil viele würden sich ja niemals am After abtasten oder untersuchen lassen. Also da hat ja jeder die größte Panik davor. Also ich kenne ja schon genug Frauen, die noch nicht mehr zur Gynäkologin gehen, weil die das einfach nicht möchten, dass da jemand die Körperöffnungen reinschaut, geschweige denn da auch was berührt, obwohl es ja in dem Fall um einen medizinischen Hintergrund geht und nicht, dass sich da irgendjemand da was dabei denkt. Und da finde ich es unheimlich wichtig, dass man da vielleicht auch nochmal drüber spricht, dass man auch keine Angst davor haben muss vor so einer Untersuchung. Natürlich findet das keiner toll, also das macht ja keiner gerne, aber es ist halt wichtig, ne, damit man einfach auch weiß, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Darmkrebs hat oder eine chronische Erkrankung, wo die herkommt. Also man kann ja ansonsten die Ursache auch gar nicht finden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also man muss auch sagen, die Vorsorge-Darmspiegelungen sind ja auch erst ab 45. Also das muss auch angepasst werden.
Obwohl, das ist schon die angepasste Variante, weil die war bis vor kurzem bei 55. Ja. Also die haben das jetzt aufgrund der Zahlen, weil ich hatte mal irgendwo gelesen, alleine 2022 hatten wir über 30.000 Darmkrebs-Diagnosen in Deutschland. Also da mussten die ja reagieren und ja, ich würde mir wünschen, dass es eigentlich ein individuelleres System geben würde. Sobald einer nur davon spricht, so wie ich habe Blut im Stuhl, dann hätte man eigentlich sofort jemanden dann zur nächsten Darmspiegelung schicken müssen. Und aber da habe ich auch noch tatsächlich eine kleine Anekdote. Ich war ja in Münster beim Darmkrebstag im Clemens-Hospital. Und dann ist da tatsächlich ein Herr erschienen, weil er sich erhofft hatte, dass wenn er zum Darmkrebstag erscheint, wo es eigentlich um medizinische Fachvorträge ging, dass er da vielleicht schneller an einen Termin für eine Darmspiegelung käme als beim Ambulanten, wo er noch 3 Monate irgendwie Wartezeit hätte. Wenn er da den richtigen Arzt dann erwischen würde, dann würde der das bestimmt schon regeln. Und da habe ich ihm dann ganz schnell leider von meiner Seite aus Wind aus den Segeln genommen, weil solange wie er eben noch keine heftigen Symptome hat und er hatte bis dato eben einfach nur, dass er mal schnell aufs Klo gehen muss oder dass er mal wie einen Reizdarm hatte, er hatte wohl noch kein Blut im Stuhl oder sonstige Beschwerden, dass er da wahrscheinlich nicht vorgezogen wird, weil diese Beschwerden, die sind ja leider schon alltäglich und normal geworden, dass viele Menschen einfach einen Reizdarm haben aufgrund von Stressfaktoren. Nur nicht alle davon kämen überhaupt auch auf die Idee, eine Darmspiegelung machen zu lassen. Und die, die vielleicht wirklich Beschwerden haben, da habe ich leider auch dieses Jahr jemanden persönlich kennengelernt, die warten manchmal so lange, bis es dann leider auch schon zu spät ist und die dann schon im Endstadium von Darmkrebs sind. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass man einfach seinen Körper auch selber ernst nimmt.
Ja, und gut, aber so ist der Mensch, so ist die Natur des Menschen, dass man halt viele Sachen auch selber verharmlost, ne?
Genau.
Und sagt, ach na ja, hast du irgendwas schlecht, irgendwas gegessen, was du nicht vertragen
genau.
hast und hast jetzt eben Durchfall oder so und Blut im Stuhl, ja, hast du vielleicht eine Hämorrhoide oder so, dass man verharmlost das ja gerne dann auch selber.
Genau, und es ist ja auch gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt. Also ich kann mich daran erinnern, dass viele Menschen mir erzählt haben, nee, in der Öffentlichkeit, da gehe ich nicht groß zur Toilette. Oder nee, bei meinen Freunden oder Verwandten, wenn ich da eingeladen bin, da kann ich ja da nicht groß machen auf der Toilette. Das halte ich dann an, bis ich zu Hause bin. Dann muss ich halt schneller nach Hause fahren. Und da können wir jetzt drüber lächeln, weil wir würden es wahrscheinlich dann noch nicht mal bis vor die Haustür schaffen, geschweige denn, dass wir das einhalten könnten bis zu Hause. Und dementsprechend finde ich das so wichtig, dass es Locus gibt und wir dann einfach auch da offen drüber reden.
Ja, was mich noch beeindruckt hat, das war natürlich die Folge mit Melina, die ja trotz ihrer Blindheit ihr Stoma selber versorgt. Und das hat mir doch wieder gezeigt, was wirklich alles möglich ist, ne? Wenn man das wirklich will.
Und ich hatte manchmal auch das Gefühl, wir meckern dann im Vergleich zu ihr auf hohem Niveau,
ja.
Weil man hat ihr dann ja wirklich noch Steine in den Weg gelegt, indem man ihr nicht die vorgestanzten Beutel bezahlen wollte und sie dann auch explizit erklärt hat, sie kann die ja nicht ausschneiden, weil sie die nicht sehen kann und die Krankenkasse das nicht akzeptiert hat, dass sie da wirklich immer wieder auch sich noch Rückendeckung holen musste. Und das ist aber leider auch die Erfahrung, die ich bestätigen kann, dass man sich wirklich vor Ämtern und Krankenversicherungskassen etc. immer wieder rechtfertigen muss. Und ich kann halt auch irgendwo verstehen, dass manche, die dann wirklich in der akuten Krankenphase sind, dafür keine Kraft haben und dann vielleicht auch jemanden bräuchten, der das dann für die regelt. Aber dann bleibt es vielleicht dann auch leider liegen, weil nicht jeder hat ein starkes Netzwerk. Und das finde ich doch erschreckend, wie wenig diese Menschen in diesen Bereichen auch von Ämtern und so weiter auch geschult sind. Die müssten viel mehr medizinisches Wissen dann auch haben, damit die auch die jeweiligen Akten besser beurteilen können.
Ja,
und
das stimmt.
Also, aber das wäre ja theoretisch auch schon mal der Anfang, wenn die in Richtung Pflegepersonal mehr Aufklärung machen würden, weil selbst in den Reha-Kliniken habe ich erlebt, dass die nicht wussten, was ein Stoma ist. Also, obwohl die
wo
da
warst
jede
du
Woche.
In der orthopädischen?
Nee, in der Reha-Klinik, wo ich war.
Okay.
Und dass mich der junge Mann, der Pfleger, war wirklich schräg angeguckt hat, als ich ihn gefragt habe, ob er so lieb wäre und mir den schweren Koffer zum Auto trägt. Dann hat er mich halt wirklich angeguckt, warum ich denn mir selber nicht die Mühe machen kann. Habe ich ihm erklärt, dass ich eine Hernie riskiere, weil ich zu dem Zeitpunkt noch einen Stoma hatte. Und da kannten die sich nicht mit aus.
Unglaublich, ne?
Ja.
Ja, das ist, ich glaube, wir haben da noch viel Aufklärungsarbeit zu tun.
Und ja.
Das ist ja auch unser Podcast.
Genau, das
stimmt.
Der
dann auch dafür sorgt, dass viele Menschen sich vielleicht mal auch trauen, was zu sagen. Und ich weiß das auch, dass viele Probleme auch mit ihrer Krankenkasse haben.
Genau.
Dass da Hilfsmittel nicht übernommen werden und die aber dringend benötigt werden. Einfach weil die Krankenkasse vielleicht da das nicht wissen. Und ich sage dann immer, wendet euch doch an unseren Bundesverband. Die können da viel mehr ausrichten. Mhm. Und dann sagen mir aber die älteren Herrschaften, nee, ich will ja keinen Ärger mit der Krankenkasse.
Ui.
Und ja, und so schlucken die vieles. Und ich weiß es auch, manche sagen dann, naja, das ist dann jetzt eben so, dann muss ich das eben selber bezahlen.
Genau.
Und das, und wer es sich nicht leisten kann, ja, der ist dann hinten dran.
Aber wo du gerade sagst, Thema nicht leisten können, also ich habe das auch oft erlebt, dass die Zahlung vom Krankengeld leider dann auch nochmal zurückgehalten wurde, obwohl die Krankenscheine ja mittlerweile sogar auf elektronischen Wege übermittelt werden und die dann wirklich darauf mehr oder weniger warten, dass man sich dann nochmal meldet und wegen der Zahlung fragt und dann überweisen die das erst.
Was, ehrlich?
Das ist mir mehrfach passiert.
Oh.
Und dann, wenn man keine Rücklagen hat und die Miete steht an und sonstige Rechnungen, dann wird es manchmal ein bisschen eng.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also wir sollten schon, wenn ihr irgendwie betroffen davon seid, dass ihr auch sagt, Mensch, wir das und das brauche ich vielleicht und es wird immer von der Krankenkasse abgelehnt oder ihr Probleme habt, dass die Zahlungen, wie Rebecca das sagte, mit dem Krankengeld, dass das alles nicht funktioniert, dann schreibt uns doch mal einfach eine E-Mail.
Ja, gerne.
Und dann machen wir vielleicht auch mal zu diesen Themen dann einen Podcast.
Genau.
Wir sind immer auf Anregungen gespannt, die ihr uns dann mitteilt und dann können wir dann auch dementsprechend die Person suchen, die uns da Rede und Antwort geben kann.
Ja, ich denke, da gehen uns die Themen nächstes Jahr auf jeden Fall nicht aus. Es bleibt weiter interessant und ja, wir wünschen auf jeden Fall erstmal allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr.
Wie feiert ihr denn Weihnachten?
Ach, das wissen wir noch gar nicht. Wir haben ja jemanden in der Familie, der Demenz im Endstadium hat, also der wirklich 24/7 Pflegebedarf hat. Und dann kann das halt auch sein, dass wir dann da mal kurz vorbeischauen, aber es wird kein klassisches Weihnachtsessen geben, da wird man dann eher mal was bestellen. Mhm. Und Heiligabend werden wir wohl hier mit unserer Katze feiern, vielleicht Raclette machen, so wie letztes Jahr. Und ich freue mich auch sehr, weil wir werden morgen einen Schallplattenspieler bekommen.
Ja.
Es kommt ja jetzt gerade wieder in die Mode.
Ja.
Und ja, da freuen wir uns auf unser neues Hobby, dass wir dann immer alte Schallplatten irgendwie sammeln. Und das ist dann auch vielleicht eine Weihnachtsschallplatte, die man dann anhören kann an Heiligabend.
Werdet ihr auch einen Baum haben oder wegen der Katze geht das auch
nicht? Nee, ich weiß nämlich, dass das minder giftig für Katzen ist, die Nadeln zu essen. Und dann haben wir gesagt, dann verzichten wir lieber und ja. Wie sieht denn euer Weihnachten aus?
Also ganz klassisch. Wir kriegen einen Weihnachtsbaum und den ich dann immer schmücke und klassisch in Rot und Weiß und ja, und wir feiern mit der Familie.
Ah ja.
Und das ist dann auch immer sehr, sehr schön. Heiligabend sind wir alle bei meiner Schwägerin eingeladen und am ersten Weihnachtstag sind dann alle bei uns.
Ah, schön. Ja, das hört sich doch gut an.
Genau.
Ja.
Ja, und so werden wir das Jahr langsam und gemütlich ausklingen lassen und ich hoffe einfach, dass ich bis dahin auch das Weihnachtsessen genießen kann.
Auf jeden Fall. Gibt's einen Gänsebraten oder sowas in der Richtung?
Nee, das weiß ich tatsächlich noch gar nicht, was es so gibt. Aber bisher war ich halt auch mit meinem Essen sehr eingeschränkt und ja, habe lange mit Suppen und Kartoffelbrei mich über Wasser gehalten. Aber jetzt geht das schon, also dass ich wieder feste Nahrung zu mir nehme und ich hoffe einfach bis Weihnachten, dass ich da wieder alles essen kann.
Bestimmt. Wenn es jetzt nicht gerade der Rotkohl ist, der so den Bauch so bläht.
Ja, nee, da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig. Also ich werde da als Gemüse für mich auf jeden Fall noch Möhrchen machen. Aber ja, alles andere hoffe ich mal, dass ich das dann auch genießen kann.
Also ich muss ja immer sagen, so ganz typisch britisch ist ja Rosenkohl an Weihnachten. Und das ist ja auch doch ein deftiger. Und ich habe mich tatsächlich getraut, die letzten Jahre den zu essen. Und ich hoffe, dass es den vielleicht dann auch wieder gibt. Aber mal schauen, ich lasse mich überraschen.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden uns hoffentlich in alle gesund und munter dann im neuen Jahr wiedersehen. Und ich wünsche dir für deinen Reha-Aufenthalt alles Gute.
Ja, vielen lieben Dank. Dann dir auch eine gute Zeit. Bis im nächsten Jahr.
Ja, tschüss.